Respect.
ESG-Reporting, Nachhaltigkeitsmanagement. Themen, die für Unternehmen eine große Rolle spielen. Wie man hier Prozesse effizienter und schneller gestalten kann, erfahren wir heute in einer neuen Folge von Sustainable Impact, dem Podcast von Respect, Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich ganz herzlich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Zum heutigen Thema werde ich natürlich nicht alleine reden. Ich habe mir heute eine Expertin dazu eingeladen, die sich sehr gut auskennt zu diesem Thema, und das ist Julia Fessler von NetZero und SASFORM. Hallo Julia.
Hallo Max, danke für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Bevor wir jetzt ein bisschen auch in das Thema dann einsteigen, ein bisschen mal zu euch, zu NetZero und zu SASFORM. Erzähl doch ein bisschen, was macht ihr, was bietet ihr an und was ist so, ja, der Kern eures Geschäfts?
Sehr gerne. Also NetZero und SASFORM sind zwei Firmen mit demselben Ziel, nämlich dem Ziel, Nachhaltigkeit für Unternehmen einfacher zu machen und gleichzeitig wirksamer zu machen. Nur nutzen wir unterschiedliche Instrumente. SASFORM ist eine Beratungsfirma. Wir haben alle einen Background in einer großen Beratung. Ich selbst habe 16 Jahre schon Beratungserfahrung auf dem Buckel sozusagen und habe sehr viele große Unternehmen begleitet in dem Thema. Und auch meine Kolleginnen, wir haben gesagt, wir wollen es anders machen. Wir wollen Beratung nicht Konzepte für die Schublade machen, wie das leider auch manchmal passiert, und tolle PowerPoint-Slides ohne Wirkung. Wir wollen vor allem Unternehmen ermächtigen, Nachhaltigkeit gut zu verstehen und auch wirklich dem Unternehmen zu verankern und umzusetzen. Das ist SASFORM, und NetZero ist mittlerweile Marktführer in Österreich für Software im Bereich ESG Management und Reporting. Unser Slogan ist praxisnah, pragmatisch, prüfsicher, und genau das tun wir. Wir bauen sozusagen die Brücke zwischen fachlicher Tiefe in der Software und ganz intuitiver Nutzung, damit sie Unternehmen möglichst einfach haben, auch das Thema digitalisiert anzugehen.
Mhm. Wie sind da die Idee entstanden, diese beiden Bereiche zu verbinden, dass man sagt, okay, einerseits will man irgendwie die Software anbinden dazu, andererseits bietet man diese Beratungsleistungen an?
Das ist eigentlich naheliegend, würde ich jetzt mal sagen, wenn man lange in dem Bereich unterwegs war, so wie wir, dass sich irgendwann dieser Need ergibt. Mhm. Damit ESG und Nachhaltigkeit wirklich wirksam werden im Unternehmen, braucht es eigentlich eine datengetriebene Steuerung. Und datengetriebene Steuerung ohne Digitalisierung ist heutzutage schon sehr schwierig. Vor allem, wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht. Ich sage jetzt, bis zu einer gewissen Größe kann man es mit Excel-Tapeten auch noch irgendwie managen. Mhm. Aber auch sobald man in Richtung einer Auditierbarkeit, Prüfsicherheit, Vergleichbarkeit gehen will und das auch effizient gestalten möchte, ist die Digitalisierung einfach sehr naheliegend. Auf der anderen Seite löst ein Tool noch nicht alle Nachhaltigkeitsprobleme. Das muss man auch ganz klar sagen. Ohne strategischen Verständnis, ja, einer Verankerung auch in der Organisation und in der Kultur, wird Nachhaltigkeit auch nicht wirksam. Und deswegen verbinden wir diese beiden Bereiche. Einerseits auf der Beratungsebene die strategische Grundlage zu schaffen und das Unternehmen da durchzuführen durch die Anforderungen und auch den Zusammenhang mit dem Business Case und dem Business Kontext zu machen. Und auf der anderen Seite das Ganze digital effizient, verlässlich und damit auch effektiv zu machen.
Mhm. Sie haben ja schon angesprochen, warum ist es auch entscheidend, dass man hier diese Verbindung schafft zwischen ESG, zwischen dieser Beratungsleistung und gleichzeitig der Digitalisierung, die wir miterleben und die den Unternehmen ja konfrontiert sind im Alltag?
Genau, also das ist auch etwas, was ich gesehen habe in den vielen Jahren, dass lange Zeit die Unternehmen das ganz ohne digitale Tools gemacht haben. Mhm. Es ist nach wie vor so, dass Studien sagen, dass mittlerweile sind wir ungefähr bei 70% der Runden, vor kurzem waren wir noch zwischen 80% und 90%. Die Unternehmen haben noch kein Tool, um ESG zu managen und zu reporten. Es wird jetzt wirklich über die letzten 1,5 Jahre mehr. Wir merken jetzt auch, dass der Markt ganz stark anzieht. Also wir haben unfassbar viele Anfragen auch, was die Toolseite betrifft. Mhm. Und das macht auch Sinn, weil die Unternehmen jetzt, wo sie verstanden haben, was sie zu tun haben, merken, dass das durch eine digitale Plattform und durch eine Lösung viel, viel effizienter wird, auch was die Ressourcen betrifft. Und wir sind in Zeiten, wo man auf Ressourcen achten muss, auch auf personelle und finanzielle Ressourcen. Aber gleichzeitig auch, dass dann Kapazitäten frei werden, sich auf die wirklich strategisch wichtigen Dinge zu fokussieren. Und viele Jahre hat es da keine Tools gegeben, die das so gut abgedeckt haben. Also ich habe das auch in meiner Zeit vorher beim Big Four Berater immer wieder angeteasert und auch mit Unternehmen versucht, hier Tools zu finden. Und erst in den letzten Jahren sind da Tools auf den Markt gekommen. Und wir sind eines von denen, die halt auch wirklich aus der Praxis kommen, aus hunderten Projekten und hier auch wirklich wissen, was die Unternehmen brauchen.
Mhm. Du hast ja auch angesprochen, diese die eben diese Reporting-Sachen, die mit Unternehmen ja konfrontiert sind, und viele machen das natürlich auch, Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer im Unternehmen, die dann quasi das stemmen müssen. Was habt ihr da auch gesehen, auch in der Praxis, welche Probleme es da gegeben hat, wo ihr gemeint habt, da ist es wichtig, dass es eben welche solche Softwares auch gibt, es, um die Leute doch gezielt zu unterstützen dabei?
Genau, also sehr oft sind die Ressourcen begrenzt, wie du es richtig ansprichst, Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, die unglaublich viel am Tableau haben. Ja? Die Nachhaltigkeit kann ja so breit sein, und auch wenn man sich die ESRS-Definition, also Definition der Regulatorik ansieht, die SDGs hast du heute schon mal angesprochen, dann geht das ja von bis. Und wenn das alles bei einer Person hängt, ist das dann fast nicht mehr administrierbar und handelbar, und gleichzeitig ist diese Person meistens auch eher eine Schnittstellenfunktion oder eine Brückenbauerin, ein Brückenbauer innerhalb des Unternehmens zwischen beispielsweise dem Facility Management, der Produktion, der HR, der Compliance und Rechtsabteilung, dem Einkauf, auch ganz ein wichtiger Stakeholder, der immer wichtiger wird in Unternehmen. Und um diese verschiedensten internen Akteure auch möglichst effizient miteinander arbeiten zu lassen, Daten austauschen zu lassen, am gleichen Ziel arbeiten zu lassen, braucht es da eigentlich ein sehr gutes Projektmanagement und eine sehr gute digitale Unterstützung. Und das haben wir ganz stark im Fokus auch, diese Workflows, diese kollaborative Komponente im Endeffekt, die man mit digitalen Tools wesentlich vereinfachen kann und die man nie über hunderte Workshops und Calls und E-Mails eigentlich mehr administrieren kann. Genau, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, du hast gesagt, Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer, die brauchen oft auch gute Argumente gegenüber der Geschäftsführung. Warum machen wir das Thema noch? Und damit ich da ein gutes Argument habe, warum wir das Thema noch machen, muss ich einerseits sagen, wie ich es effizient mache und nicht die Bürokratie überbordend wird, und gleichzeitig, warum sich es rechnet. Und auch hier kann ein Tool sehr, sehr hilfreich sein. Wir haben zum Beispiel in letzter Zeit den Fokus stark auf das Thema ESG-Management, wo es auch darum geht, Kosten-Nutzen-Analysen von Maßnahmen zu machen. Ja? Also ein Unternehmen hat beispielsweise ein strategisches Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu erhöhen, aber wissen noch nicht, wo sie anfangen sollen. Und dann macht man verschiedene Szenario-Analysen und sagt, was wäre, wenn wir die Inputmaterialien um 50% aus Recyclat ersetzen. Ja, was kostet es? Was bringt es? Vielleicht spart es uns auch schon Geld. Und wie viel fragt der Markt das nach? Und wenn man das runterrechnet, dann hat man auch ein Business Case und auch die Möglichkeit, entsprechende Budgets und auch Freigaben von der Geschäftsführung zu bekommen. Und das brauchen alle Nachhaltigkeitsabteilungen, brauchen Commitment. Und je mehr ich da an Belegen habe und an validen, belastbaren Daten, desto besser.
Ja, das auf jeden Fall. Eben auch Argumente zu haben, dann das auch weiter zu bringen. Du hast ja versprochen, das Wort angesprochen, ESG-Management. Jetzt gibt es diese Umweltmanagementsysteme und die ist das ESG-Management. Das wird in vielen Betrieben ja noch getrennt auch gedacht, also ein bisschen auch historisch auch so gewachsen. Warum könnte das so ein Problem werden oder warum ist es auch wichtig, die auch zusammenzuführen, die beiden Bereiche?
Ja, absolut. Also du sprichst ein wichtiges Thema an, das jetzt auch in letzter Zeit von den Unternehmen auch selbst langsam erkannt wird. Das ist die letzten Jahre noch unterm Sichtbarkeitsradar so ein bisschen geflogen, weil das historisch parallel aufgebaut wurde. Das eine Thema kommt aus den 90er Jahren, Umweltmanagementsysteme. Das ist meistens eher fürs Operative, für operative Steuerung, oft auf Standortebene. Und das hat damals seinen Zweck erfüllt, ja, für die Compliance-Anforderungen in dem Zusammenhang. Und dann ist das ESG-Management und die ganzen Anforderungen Richtung Reporting gekommen. Und die kommen aus einer anderen Ecke. Die kommen stark auch vom Kapitalmarkt getrieben, von verschiedenen Stakeholder-Anforderungen. Die sind eher top-down, konzernweit gedacht. Und die letzten Jahre ist passiert, dass da wirklich zwei Parallelwelten entstanden sind, die aber gleichzeitig in dieselbe Richtung gehen wollen, aber dadurch enorm viele Ressourcen fressen. Ja, es werden Analysen gefahren, einmal auf Standortebene zu den gleichen Themen und verschiedenen Standorten und einmal auf Konzernebene, die aber im Endeffekt andere Ergebnisse hat, weil sie nicht die gleichen Fragen stellen. Es werden Daten erhoben, eigentlich zu den gleichen Kennzahlen, aber mit anderen Methoden, mit anderen Abgrenzungen und Definitionen, und dann macht die Summe der Teile nicht mehr das Ganze aus einfach. Ja? Und gleichzeitig gibt es eben Personen und Ressourcen, die sich kümmern müssen um diese Reports, um die Reviews, da gibt es ja auch Überprüfungen jährliche, wo viel Zeit reinfließt, wo viel Papier erzeugt wird, das am Ende aber nicht wirklich für die strategische Steuerung genutzt wird. Und da sehen wir ganz großes Potenzial, das haben wir auch digital jetzt einen starken Fokus, das umzusetzen, dass man beides gleichzeitig möglichst konsistent mit einer einheitlichen Datenquelle, wir nennen das Single Source of Truth, ja, abbilden kann, damit wirklich jeder weiß, was der andere tut und top-down und bottom-up zusammengedacht werden.
Ja, also auch diese inhaltlichen Überschneidungen, die man dann quasi sieht und sagt, wie bringt man die auch zusammen? Wo siehst du doch so die größten inhaltlichen Schnittpunkte, die man hat, und bedarf es doch bei den Unternehmen irgendwie so ein bisschen der Nachdruck, dass man ihnen sagt, eigentlich macht sie da zwei Sachen, die eigentlich eher auch zusammengehören, aber ihr macht es halt einzeln?
Ja, ich glaube, dass da wirklich manchmal die Augen erst geöffnet werden müssen. Mhm. Also die Überschneidungen, die ziehen sich wirklich durch. Das fängt an mit der Wesentlichkeitsanalyse. Die kennt man aus ISRS oder auch schon früher aus GRI, aus der Berichterstattung. Mhm. Eigentlich ein strategisches Tool, um die wichtigen Themen zu identifizieren. Und das Gleiche gibt es, oder was fast Gleiches, in einem Kontext der Umfeldanalyse, die in der ISO 14001, aber auch in der EMAS vorgeschrieben ist, wo man die Umweltaspekte, die Umweltrisiken und so weiter identifiziert, eine PESTEL, eine Umfeldanalyse durchführt, mhm, und in Wirklichkeit aber fast die gleichen Fragen stellen sollte. Mhm. Das heißt, hier kann man durchaus sagen, wir machen das mit der gleichen Methodik, wir harmonisieren unsere Methodik, damit man es dann zusammenführen kann. Und eine Wesentlichkeitsanalyse ist ja auch gut, wenn Standorte sich selber was überlegen. Sie muss dann halt konsolidiert werden und nach oben zusammengeführt werden, aber das geht, wenn die Methodik einheitlich, mhm, ist. Und das ist zum Beispiel ein erster Punkt. Dann ist eigentlich der nächste Schritt sowohl im ESG-Management als auch im Umweltmanagement die Ableitung von Maßnahmen, Zielen, Verantwortlichkeiten für die identifizierten Risiken, für die identifizierten Themen. Hier ist das größte Effizienzpotenzial da und bei den Daten im Endeffekt, ja, dass man sagt, okay, wenn man da schon verantwortliche Personen hat, dann haben die für das Thema grundsätzlich die Verantwortung nicht nur im Umweltmanagement, sondern können dann auch für den ESRS-Report oder für eine freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung die gleichen Daten liefern oder ihre Maßnahmen einmelden, mhm, weil am Ende geht es ja darum, dass man sich verbessert in beiden Bereichen. Und hier zu sagen, man sagt, welche Ziele und Maßnahmen sind auch fürs Umweltmanagement relevant, die markiert man sich sozusagen, im digitalen Sinne taggen wir die und dann kann man die auch für einen ISO-Bericht oder für einen EMAS-Bericht entsprechend separat auswerten für die einzelnen Standorte. Und am Ende natürlich die Datenerfassung, wo es wirklich dann um Kennzahlen geht. Da ist der Unterschied der, dass die ISO 14001 gar keine ganz klaren Vorgaben gibt, welche Kennzahlen, die kann man mehr freier definieren. Okay. In der EMAS gibt es einige Vorgaben. Mhm. Am Ende ist die ISRS sicher der breiteste gemeinsame Nenner, hier die Kennzahlen im Endeffekt zu definieren. Und dann sagt man, okay, und welche davon sind für die ISO oder die EMAS relevant, dass man die in einer Art Kennzahlenregister einfach auch für sich identifiziert und sagt, und die brauchen wir dann für einen ISO- und EMAS-Bericht. Ja. Und idealerweise mit einer gleichen Definition und Methodik, weil dann macht auch die Zusammenführung der einzelnen Standorte wieder die Summe für den ganzen Konzern aus. Und in Wirklichkeit will ja da ein Unternehmen, dass alle seine Standorte, alle seine Tochtergesellschaften in die gleiche Richtung gehen, richtig, nämlich in die, die man strategisch festgelegt hat. Und das geht aber auch nur, wenn ich top-down klare Vorgaben mache.
Ja. Das fehlt dann manchmal eben an diesem strategischen Weitblick oder an diesem, dass die Leute wissen, wo sie denn überhaupt hinwollen. Ist das einfach so, dass ein bisschen so Inseldenken da noch ist?
Ja, also ich sehe beides, ja. Und ich glaube auch, diese Frage, die kriege ich öfter gestellt, muss es top-down oder muss es bottom-up sein? Ja. Und das ist, wie so oft, gibt es da keine ganz klare, mhm, Antwort. Und es ist nicht so schwarz-weiß. Ich glaube, es braucht beides. Das Thema ist so komplex, dass eine klare Leitplanke extrem wichtig ist, ja. Und es gibt so viele Stoßrichtungen, dass es notwendig ist, dass die Geschäftsführung sagt, das ist unsere Richtung, das ist unsere Ambition. Es gibt auch unterschiedliche Ambitionsniveaus. Das machen wir mit Kunden ganz viel. Mhm. Am Anfang zu sagen, in welchem Thema hast du welches Ambitionsniveau? Ja. Und das Niveau kann sein, ich will die Compliance erfüllen und keine Probleme bekommen. In Ordnung, das kann man in manchen Themen machen. In anderen sagt man, ich möchte zumindest so gut sein wie der Mitbewerb.
Genau.
Und in anderen sagt man, da will ich Leader sein. Mhm. Kreislaufwirtschaft zum Beispiel ist mein Thema. Ich habe so viel Ressourcen, die ich einkaufe, die ich aber effizienter nutzen kann, die ich sekundär einkaufen kann, erneuerbar oder wieder zurückbringen kann in den Kreislauf. Oder Klima ist mein Thema. Ich arbeite mit ganz vielen Energieversorgern. Ja? Die müssen natürlich die Dekarbonisierung ganz nach oben stellen. Und da müssen, mhm, sie Leader sein. Und je nach dem Ambitionsniveau gibt es Orientierung für alle anderen Gesellschaften, Standorte und auch Mitarbeiter, wie viel machen wir in dem Thema, ja? Wo fließen unsere begrenzten natürlich finanziellen und personellen Ressourcen hin. Und das braucht es von oben. Gleichzeitig braucht es aber bottom-up auch immer entsprechende Strukturen natürlich, also die organisatorische Verankerung, aber auch die Kultur. Ja, da gibt es ja diesen berühmten Spruch quasi, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Und das glaube ich, das stimmt auch und das sehe ich auch bei den Unternehmen. Wenn es nicht in Herz, Hand und Hirn der Mitarbeiter auch verankert ist sozusagen, passiert natürlich auch wenig, auch wenn die Strategie noch so ausgefeilt ist.
Mhm. Aber wenn man jetzt aus der Praxis spricht, welche pragmatischen Ansätze benötigt es da auch ein bisschen, um diese ESG-Ziele, man hat diese strategische Ausrichtung, aber auch dieses Umweltmanagement, was man dann im System wirklich auch stärker zu verzahnen, dass man wirklich das auch schafft, dass die stärker zusammenzuarbeiten, um dann Prozesse zu erleichtern und halt Effizienz zu gestalten dadurch.
Ja, also ich glaube, in einem ersten Schritt braucht es einmal die Transparenz darüber, was da alles passiert im Unternehmen, gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen. Da kann ein Tool helfen, das einfach zu transparent darzustellen, zusammenzusammeln und zu zeigen, da gibt es Überschneidungen und Zweigleisigkeiten. Und dann braucht es einfach auch den Zugang zu sagen, okay, das sind jetzt unsere Schwerpunkte und auf die gehen wir alle hin und die streamlinen wir miteinander. Das heißt, wir connecting the dots. Man verbindet diese Punkte und sagt, das zahlt alles auf das Gleiche ein. Das heißt, pragmatisch gesehen, wir nennen das Operationalisierung, vom Ziel, wo wir hinwollen, ein Runterbrechen, was sind da die Unterziele, die meine jeweiligen Standorte, Gesellschaften und so weiter auch verfolgen sollen und welche Maßnahmen zahlen darauf ein. Und wenn ich das alles miteinander verknüpfe, zum Beispiel digital oder in irgendeiner verschriftlichten Form und das dann auch kommuniziere, dann wissen alle, in welche Richtung sie gehen. Und das ist kein Riesenprojekt. Das ist einfach einmal die Bereitschaft, auch Silos aufzubrechen und gemeinsam zu denken. Ja, da darf es natürlich auch keine interne Konkurrenz geben zwischen einzelnen kleinen Königreichen in Unternehmen sozusagen. Ja. Das muss natürlich auch mitspielen, dass man sagt, man hat die Bereitschaft, hier gemeinsam möglichst effizient auch das Ziel zu verfolgen.
Mhm. Jetzt auf die zurückzukommen zu eurer ESG-Software, oder die da hilft. Worauf sollte sich der Unternehmen auch irgendwie konzentrieren, wenn man sich bei einer ESG-Software auf was auslegt, um da jetzt handlungsfähig auch zu bleiben für längere Zeit? Was sind da die Punkte, die ihr konkret damit eurer Software auch liefert für die Unternehmen, dass sie sagen, das hilft uns im Alltag, wenn man sich jetzt noch gar nicht auskennt, sagt, ich mache das zum ersten Mal?
Ja, es ist auch gar nicht so einfach, das darf ich schon zugeben, ja, weil es gibt natürlich nicht nur eine Software am Markt, auch nicht nur zwei, es gibt sehr, sehr viele. Da hat sich der Markt stark verändert, auch in den letzten Jahren. Also die sind durch die zunehmende Regulatorik sind die Softwareprodukte aus dem Boden geschossen ein bisschen auch. Und man kann als Kunde oder als Unternehmen schon schwer nur mehr differenzieren, welche Software liefert was, was brauche ich eigentlich. Im Moment, dadurch, dass die Regulatorik sich ein bisschen verändert hat, wie wir alle wissen, und zurückgefahren wird, gibt es da auch eine starke Konsolidierung am Markt. Das heißt, es wird auch immer wieder weniger Angebot im Softwaremarkt. Da muss man auch sehr gut aufpassen als Unternehmen, dass man wirklich auch darauf schaut, dass der Softwareanbieter das langfristig ausgelegt hat und nicht unter starkem Druck ist. Und viele davon wurden auch finanziert, Venture Capital finanziert. Die waren so Startups mit einer großen Wachstumsvision. Die haben sich vorher gar nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigt, haben quasi so ein bisschen den Braten gerochen und den Markt gesehen und haben deswegen das Thema aufgebaut. Das sind die, die auch schneller wieder weg sind, ja, die das Thema auch gar nicht so ernsthaft angegangen sind, die nur schnelles Kapital im Hintergrund haben. Also darauf würde ich achten. Dann natürlich auf die fachliche Tiefe. Wenn man es ganz schnell aus dem Boden gestampft hat, ohne vorher im Nachhaltigkeitsbereich tätig gewesen zu sein, hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit, diese fachliche Tiefe und gleichzeitig diese Praxisnähe abzubilden. Das heißt, hier auch zu schauen, mit wie viel Erfahrung kommen die und wie gut kennen sie sich mit der Kombination aus Regulatorik, aber auch Business-Kontext andererseits aus. Und man merkt auch, dass es mehr Bedarf jetzt gibt für Lösungen, die einfach sehr kundennah und pragmatisch das auch umsetzen für den Kunden. Also wir haben Kunden, die sagen, an der Stelle und jener brauchen wir noch zusätzliche Prozesse. Ja. Und gerade wenn die Regulatorik nicht mehr so starr ist, wie sie vorher war, sondern mehr Flexibilität zulässt, dann muss man auch diese Flexibilität in der Software abbilden können. Wir zum Beispiel sind weggegangen von reiner ISRS und VSME-Berichterstattung hin zu einem allgemeinen Datenmanagement konzernweit, wo man die Möglichkeit hat, selbst Datenpunkte zu definieren. VSME ist viel zu wenig für die meisten Unternehmen. Ja, das wird oft ergänzt durch beispielsweise sehr, sehr oft EcoVadis. Und das können wir mit abdecken und wir taggen das wieder so, dass es nur einmal erfasst wird im ganzen Unternehmen und dann für die verschiedenen Berichterstattungen verwendet wird oder für die verschiedenen Fragebögen von Kunden. Es gibt auch individuelle Kundenfragebögen im Automotive-Sektor, im Pharma-Sektor, im Chemiesektor, wo ja, ich viel unterwegs bin. Gibt es ganz eigene Anforderungen. Und zusätzlich die Möglichkeit bietet, es trotzdem prüfsicher abzubilden. Ja? Also auch diese individuellen Datenpunkte und diese quasi doch sehr flexible Anpassung an die Anforderungen von Kunden. Bis hin zu ISSB und SASB, was ja jetzt auch international gesehen sehr stark im Aufwind ist, dass man hier möglichst frei bleibt. Und gleichzeitig würde ich nur ein Tool nehmen, das nicht nur auf die Berichterstattung fokussiert ist, sondern auch das Thema Transformation, ich habe es angesprochen, ESG-Management, Dekarbonisierungspläne, ein ganz ein wichtiger Punkt, ehrlicherweise eines der wichtigsten strategischen Themen von den meisten meiner Kunden. Wenn ich das dann toolseitig wieder nicht abbilden kann, dann habe ich hier auch wieder zu kurz gegriffen, dann habe ich zwar die Daten drin, kann mit denen aber nicht weiterarbeiten.
Mhm. Du hast es ja auch angesprochen, einfach diese Berichterstattungspflichten wie CSRD, EU-Taxonomie, ESRS und sowas, die bringen ja auch dann ein bisschen was mit oder verändern ja auch ein bisschen dieses ESG-Management auf eine Art und Weise. Was sind denn so die größten inhaltlichen Unsicherheiten, die ihr auch da bei Kundinnen wahrnimmt in dem Bereich, die vielleicht auch gar nicht so genau wissen, auf was sie sich einstellen müssen, weil es sich dann doch wieder viel verändert. Dann kommt wieder da eine Regulatorik, dann fällt das wieder weg, dann wird das wieder anders gemacht. Da einen Überblick zu behalten, stelle ich mir auch sehr schwierig vor.
Ja, ist tatsächlich für viele Unternehmen gerade die letzten 1,5 Jahre sehr schwierig gewesen, in dieser ganzen Phase, wo sich ja der Berichts quasi die Zielgruppe der berichtspflichtigen Unternehmen doch stark verändert hat und man bis vor kurzem, also eigentlich bis so November, Dezember, nicht genau gewusst hat, ob man betroffen ist oder nicht. Das war eigentlich die schlimmste Phase der Unsicherheit. Und ich muss auch sagen, ich bin ein Befürworter von einer nicht überbordenden Bürokratie, gar keine Frage. Und ich glaube auch, wie die ESRS oder die CSRD vorher ausgestaltet war durchaus zu überfordernd für viele Unternehmen. Also ich begrüße Vereinfachungen. Ja. Und ich glaube, das begrüßen alle Expertinnen und wissen, dass da nicht alles ideal gelöst war davor. Aber diese lange Phase der Unsicherheit einerseits und andererseits dieses rein, raus, ihr müsst nicht, statt zu sagen, ihr müsst auf eine pragmatische, sinnvolle Art und Weise, die hat eigentlich auch im Markt wirtschaftlich gesehen meiner Meinung nach sehr viel verbrannte Erde hinterlassen, weil die Unternehmen im Endeffekt auch Sunk-Costs haben, wenn sie da in die falsche Richtung investiert haben. Erfreulicherweise auch eine Statistik, die ich gern zitiere, 70% der Unternehmen, die rausgefallen sind durch Omnibus, werden weiter in irgendeiner Form freiwillig berichten und sich auch mit dem Thema strategisch beschäftigen. Also da gibt es durchaus dadurch, dass dass die Beschäftigung schon begonnen hat mit dem Thema und die strategische Auseinandersetzung, bleibt es auch als relevantes Thema Nachhaltigkeit insgesamt im Zusammenhang und Geschäftsmodell, bleibt auch im Unternehmen erhalten. Ja. Also von dem her hat es auch sein Gutes gehabt. Aber ich merke seit Dezember, seit klar ist, wohin geht die Reise, ja? Wie werde ich ESRS berichten oder nicht, Taxonomie und so weiter. Seitdem trauen sich die Unternehmen wieder Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und auch jene, die nicht mehr müssen, treffen jetzt sinnvolle Entscheidungen und sagen, da machen wir jetzt strategische Initiativen, da gehen wir Richtung Kommunikation und Reporting und Datenerfassung. Wir wissen auch, welche Daten. Wir fokussieren uns zum Beispiel auf unsere Schwerpunktthemen, einmal der Treibhausgasbilanz, COP 1, 2, 3 zu machen. Eine Grundlagenarbeit, die jedes Unternehmen eigentlich machen sollte, ja. Die man toolgestützt auch wunderbar vereinfachen kann und zu sagen, okay, da kann ich mich mal fokussieren und bin nicht die ganze Zeit in der Schwebe zwischen, wo soll ich überhaupt anfangen. Also da sehe ich jetzt mehr Klarheit und auch ganz klar die Erkenntnis, Unsicherheit und hin und her in der Regulatorik ist eigentlich die viel schwierigere Situation als eine umfassende Anforderung, wo ich aber weiß, was ich abarbeiten soll. Mhm. Genau. Also da glaube ich, geht es jetzt wieder in eine gute Richtung. Wie gesagt, egal ob mit oder ohne Pflicht, setzen die Unternehmen jetzt wieder ihren Fokus auf die richtigen Themen, vor allem auf das Quantitative, finde ich auch gut, ja, ein bisschen weg von der Prosa hin zur Datenerfassung und dem Datenmanagement. Das ist ja dann die Grundlage Grundlage für die richtigen strategischen Entscheidungen liefert.
Natürlich, genau. Weil das muss für die Unternehmen ja auch irgendwie, ja, die Balance muss ja auch stimmen, wenn du so einen großen Ressourcenaufwand hast oder so eine hohe Komplexität, dass viele vielleicht auch zögerlich einfach generell dem Thema gegenüber reagieren, dass man ja irgendwie das schaffen muss, dass man eine gute Balance hat zwischen so einem gewissen Pragmatismus, der sinnvoll eingesetzt wird, und einer methodischen Tiefe, die ja trotzdem auch wichtig ist bei der Datenerhebung, nehme ich mal an.
Ganz genau. Also ich sage auch immer, wenn man Daten erhebt, sollte man sich überlegen, was würde ich mit den Daten dann machen? Was möchte ich erfahren aus diesen Daten und was könnte ich daraus für Schlüsse ziehen? Mhm. Und es ist auch meine Empfehlung an alle Unternehmen, die sich jetzt beschäftigen und die vielleicht ein bisschen an Druck haben, auch das zu rechtfertigen. Ja? Also ich sehe schon, was sich da verändert hat, auch am Markt vor 2 Jahren hatte ich fast alle meine Termine auf Ebene Geschäftsführer, die alle gesagt haben, das Thema ist ganz hoch oben auf unserer Agenda. Und die haben das auch größtenteils strategisch gut verstanden. Dann hat es eine Veränderung gegeben in der Regulatorik und auch in der wirtschaftlichen Situation. Und jetzt ist es schwerer, das zu argumentieren. Trotzdem haben, glaube ich, dass in den meisten Köpfen der Geschäftsführung immer noch das Verständnis da ist. Aber es muss jetzt viel klarer mit dem Business Case belegt werden. Also meine Empfehlung ist hier auch zu sagen, Maßnahmen zu rechnen und zu sagen, das bringt es uns in einem mittellangfristigen Szenario. Auch zu sagen, wohin geht die Reise zum Beispiel bei Energiekosten? Wir sehen ja alle, was so geopolitische Veränderungen da ausmachen können. Und wie können wir als Unternehmen in einem Szenario, wo wir auf Nachhaltigkeit setzen, wie stehen wir da in 10 Jahren wirtschaftlich da? Und in einem Szenario, wo wir nicht auf Nachhaltigkeit setzen, wie stehen wir da wirtschaftlich da?
Ja.
Und das rechnet sich in den allermeisten Fällen, wenn man es ganzheitlich betrachtet und wenn man es vom Zeithorizont mehr als 1 bis 3 Jahre rechnet, dann kann man das sehr, sehr gut darstellen. Aber das muss man auch einmal erst aufbereiten und auch zusammendenken. Gibt es auch ein ganz tolles White Paper von einem großen Energieversorger in Wien, der auch zu dem Thema Business Case Nachhaltigkeit was veröffentlicht hat. Welche Hebel sehen Sie, wo sich der wirtschaftliche Vorteil einfach rechnet von Nachhaltigkeit, unabhängig von irgendwelchen regulatorischen Anforderungen?
Wie kann denn hier jetzt auch künstliche Intelligenz gut eingesetzt werden? Ist so quasi, weil einerseits ist natürlich, wo kann sie natürlich einen echten Mehrwert bieten, andererseits muss man ein bisschen aufpassen, es gibt sicher auch viele Scheinlösungen, die ja, so tun, als würde es was bringen. Wie unterscheidet man da am besten? Weil viele denken sich wahrscheinlich, okay, ich bin so überfordert, dann lasse ich es halt die KI machen. Auf was muss man denn darauf aufpassen?
Ja, also es ist reizvoll, ja, sich natürlich das Leben da stark zu vereinfachen, aber es ist natürlich Vorsicht geboten. Ja. Also ganz grundsätzlich kann KI natürlich eingesetzt werden, um das Leben hier für die Nachhaltigkeitsverantwortlichen auch leichter zu machen, gewisse Effizienzen zu heben. Einmal ganz grundsätzlich für die Strukturierung von gewissen Daten, da mal Ordnung reinzubringen und eine Übersicht zu erlangen, kann das helfen. Achtung, es ersetzt allerdings nicht fehlende Daten. Ja? Und oft haben wir fehlende Daten, oft müssen Daten erstmalig ins System hinein. Und da kann KI auch nicht zaubern in dem Sinn. Mhm. Und wenn sie es tut, dann halluziniert sie. Und da muss man natürlich sehr gut aufpassen. Das heißt, eine Regel, die in der Digitalisierung immer schon gegolten hat, die gilt auch bei der KI, nämlich Bullshit in, Bullshit out. Das kennt man ja, ein bisschen salopp formuliert. Heißt es, schlechte Datenqualität rein ist auch ein schlechtes Ergebnis. Und das heißt, da muss man seine Grundlagenarbeit machen, aber dann kann KI natürlich unterstützen. Wir setzen es natürlich auch in der Software ein, beispielsweise zum Auslesen von Rechnungen, dass man Daten leichter ins System bekommt, beispielsweise fürs Matching von Emissionsfaktoren. Es ist eine Aufgabe, jeder, der eine Treibhausgasbilanz schon mal gemacht hat, insbesondere im Scope 3, weiß, dass diese Aufgabe des Zuordnens der richtigen Emissionsfaktoren zu Hunderten, Tausenden Einkaufspositionen beispielsweise sehr aufwendig sein kann. Da kann KI eine große Unterstützung sein für einen ersten Aufschlag, aber nie ohne, dass es noch einmal kontrolliert wird, weil nie versteht die KI so gut, was hinter dieser Produktbezeichnung, hinter dem Produktnamen steht, wie der Einkauf selbst oder die Fachabteilung, die das entsprechend auch beschafft. Und da muss noch einmal jemand drüber schauen. Gleichzeitig ist auch das Thema Formulierung etwas, wo alle sehr, sehr gerne KI verwenden. Auch in unserer Software, in Internet Zero Software, gibt es die Möglichkeit, sich aus ausgefüllten Datenpunkten eine Zusammenfassung und einen Absatz schreiben zu lassen, das Disclosure Requirement formulieren zu lassen. Und das ist durchaus etwas, wo ich denke, das kann man für einen ersten Aufschlag sehr gut verwenden. Aber es birgt auch gewisse Risiken und Nachteile. Einerseits klingt KI-Text einfach nach einer gewissen Zeit wie KI-Text. Also das hat dann einfach wenig Authentizität und klingt immer sehr reingebügelt. Viele Unternehmen wollen auch ihre eigene Sprache natürlich hier haben.
Ja.
Es hat auch die Gefahr von Greenwashing. Gerade wenn man keine guten Anleitungen gibt, dann schreiben KI sehr gerne Texte, die eher natürlich den positiven Tenor nach vorne kehren und weniger ausgewogen sind, was die Herausforderungen betrifft. Also großes Achtung vor Greenwashing, wenn ich nur mit KI auch in der Textierung natürlich unterwegs bin von Berichten oder auch von Beschreibungen, Maßnahmen und Zielen und so weiter. Genau. Wo KI auch sinnvoll ist, natürlich ist für so ein bisschen Dateninsights, Auswertungen. Das machen wir auch. Wir nutzen das auch in unserer Software, um zum Beispiel aus den erhobenen Daten dann Schlüsse ziehen zu können, Maßnahmen, Empfehlungen ableiten zu können. Kann durchaus Sinn machen, aber nicht ohne, dass Human in the Loop ist so dieses Stichwort. Wir sagen Human in the Center. Strategische Entscheidungen kann KI auf keinen Fall abnehmen. Ja. Und wenn sie nicht weiter weiß, erfindet sie was dazu. Also da muss man einfach, das weiß jeder, der es schon ausprobiert hat, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Insbesondere, wenn man in einem Rahmen unterwegs ist, der doch regulatorisch vorgegeben ist, der auch geprüft wird. Man braucht für alles einen Nachweis. Das heißt, wenn ein Bericht durch KI unterstützt wird, braucht man trotzdem einen Nachweis, woher kommt die Information, wer hat das doppelt gecheckt, es gibt immer ein Vier-Augen-Prinzip und so weiter. Mhm. Das muss gewährleistet werden, das haben wir in der Software auch ganz stark im Zentrum, dass wenn KI eingesetzt wird, dass am Ende trotzdem immer noch diese Freigabeprozesse von Menschen passieren, dass immer ein Tracking zu den Nachweisen ist, wo das herkommt und dass man hier das Ruder nicht aus der Hand gibt.
Natürlich, ja.
Trotz allem kann es natürlich eine Zeitersparnis bieten, was wir jetzt auch haben. Als Net Zero, da sind wir einer der ersten auch am Markt, das nennt sich so MCP-Server. Das heißt, wir haben eine der ersten Schnittstellen, wo man ein Claude beispielsweise oder andere KI Agenten direkt im System nutzen kann. Also die können dann zugreifen und dort auch ihre Auswertungen machen und dort auch quasi wie eine Schnittstelle, die man zu einem anderen, die man zum Beispiel zu Microsoft oder so herstellt, zum eigenen Office, so kann man es auch bei uns zu Net Zero herstellen. Das heißt, da sind wir schon. Wir wollen da, also aus meiner Sicht muss man vorne dabei sein. Man muss verstehen, wie man das besonders gut, aber auch sicher nutzen kann. Und natürlich, und darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das darf man nie vergessen und außer Acht lassen, hat das Ganze natürlich auch diese zunehmenden Datenmengen und die KI-Nutzung, wie wir alle wissen, ökologische und auch soziale Side-Effects, die überhaupt für das kann man eine eigene Sendung machen.
Ja, das also, ist der Stromverbrauch etc.
Ganz genau, das weiß jeder, das brauche ich hier auch nicht erklären, aber mir ist auch wichtig, das in dieser ganzen Diskussion nicht außer Acht zu lassen. Ja? Datenschutzthemen immer im Fokus zu behalten, ganz klar. Und natürlich auch bin ich der Meinung, dass die Europäer sich hier auch engagieren müssen, um diesen Markt auch natürlich mit ihren eigenen Produkten und ihrer eigenen Initiative auch für sich weiter voranzutreiben, um hier nicht nur von einzelnen Regionen der Welt abhängig zu sein.
Ja, das natürlich. Um jetzt auch ein bisschen von der KI, von der künstlichen Intelligenz zur menschlichen Intelligenz auch wieder zurückzukommen, glaube ich, kann ich den Bogen gut spannen zu unserer kleinen Reihe, die wir haben, nämlich CS Erinnerung, wo wir immer sagen, jemanden oder von Gast etwas mitbringt mit seiner eigenen CSR-Arbeit. Du hast auch etwas mitgebracht und du hast es eigentlich die ganze Zeit schon an dir oder bei dir eigentlich. Vielleicht kannst du es jetzt mal ein bisschen hervorheben, vielleicht ist es noch gar nicht aufgefallen den meisten, warum du das denn dabei hast und erklärst ein bisschen.
Ja, sehr gerne,
die menschliche Komponente reinzubringen.
Genau. Also meine Historie mit dem Thema Nachhaltigkeit ist ja eine recht menschliche, wenn man so will, ja, oder gibt es schon sehr lange. Ich habe eine Kette mitgebracht, die aus einem abgestorbenen Stück Holz geschnitzt worden ist. Die gehört meiner Tochter und die erinnert mich an meine Anfänge im Nachhaltigkeitsbereich, weil ich meine erste Berührung eigentlich mit dem Thema war mit 13 Jahren. Da bin ich ausgewählt worden von Greenpeace als Delegierte für Österreich bei so einer großen Aktion. Da waren 100 Kinder aus über 30 Ländern. Die sind nach Kanada damals geflogen, um eine Kampagne und eine Aktion gegen die Abholzung eines der letzten Regenwälder Nordamerikas im Endeffekt. Ja, das ist so ein Küstenregenwald, der heißt Great Bear Rainforest. Im Norden Kanadas in British Columbia und dort durfte ich 2 Wochen lang diese Aktionen mit begleiten. Wir haben da gesammelt aus der ganzen Welt Plakate, die Kinder gemalt haben und haben die dann dort auch aufgehängt, weil dieser Regenwald war sehr stark bedroht von Kahlschlag, von der Holzindustrie damals. Also da war null Naturschutzgebiet und der wurde in riesigen, also die Flächen von vielen, vielen Fußballfeldern pro Tag wurden dort entsprechend abgeholzt und wir haben das gesehen. und haben eben gegen das protestiert und durften auch die indigene Bevölkerungsgruppe dort, Nuuk, begleiten, weil deren Lebensraum dort ganz, ganz stark bedroht war. Und da habe ich zum ersten Mal auch so diese Erfahrung gemacht, wie wirtschaftliches Agieren und auch der Konsum in Europa, in Nordamerika oder in gewissen Regionen der Welt, wie das sich auswirkt auf das Leben von Tieren, Pflanzen, aber auch von Menschen auf der ganzen Welt und wie man damit nicht nur den Lebensraum zerstört, sondern eigentlich auch unsere eigene Lebensgrundlage, weil wir alle wissen, wie groß unsere Abhängigkeit eigentlich vom Ökosystem Dienstleistungen wie Wäldern oder so alten Wäldern wie diesem Regenwald sind. Und da hat meine Reise eigentlich begonnen und das hat bis heute nicht aufgehört, eigentlich diesen Zusammenhang einfach darstellen zu wollen und auch mit Unternehmen dran zu arbeiten, dass unsere Gesellschaft, aber auch unsere Wirtschaft langfristig Bestand hat, weil ohne Ökosystem werden wir das alle, unseren Wohlstand Richtig. Und auch unseren wirtschaftlichen Erfolg im Endeffekt und unser Wachstum nicht weiter fortführen können. Ja. Genau, so viel zu meinem Gegenstand.
Das ist auch ein schöner Punkt, wo man eigentlich auch ein bisschen auch auf das Respect-Netzwerk rübergehen kann, weil du auch gesagt hast, dieser Austausch oder das Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, wie sehr bringt euch auch das was oder dass es auch solche Netzwerke wie uns ja noch gibt, dass man eben da zwischen den Unternehmen, aber auch branchenübergreifend sich zu austauschen kann, sich informieren kann und da eben ja gegenseitig irgendwie auch motivieren kann, denn der gemeinsamen Sache weiterzugehen.
Ganz, ganz viel. Also ich habe mal, da zitiere ich gerne einen Kunden von mir, der mal gesagt hat, bei Nachhaltigkeit hört die Konkurrenz auf und fängt die Kooperation an. Mhm. Ich glaube, es stimmt nicht immer. In unserem Wirtschaftssystem ist da sicher immer noch eine gewisse kompetitive Komponente natürlich. Aber das Nachhaltigkeitsfeld ist in der Form, wie wir es jetzt besprechen, so neu. Also die Finanzberichterstattung, ja, das war mir selber lange Zeit nicht bewusst, die hat ja im 16. Jahrhundert begonnen. Da hat man zum ersten Mal begonnen, Finanzkennzahlen, die ersten Berichte sind dann so 1700, 1800 herum, da gab es dann schon auch die ersten Prüfungen von Finanzberichten und die Banken, die danach gefragt haben und so weiter. Das hat hunderte Jahre Zeit gehabt, dann das IFRS-Reporting, das gibt es seit den Ende der 90er, glaube ich, wie lange das gedauert hat, bis das einmal sauber war, bis da die Kennzahlen klar waren. Ja, und man glaubt immer, dass Finanzkennzahlen so klar sind und nicht Finanzkennzahlen da hinterherhinken, aber es ist einfach eine viel kürzere Historie auch, diese Art des Managements von Unternehmen. Und deswegen, weil es so ein neues Feld ist nach wie vor und weil immer was Neues dazukommt, ja, Biodiversität fangen wir gerade erst an eigentlich zu verstehen.
Absolut,
ja. Auch Kreislaufwirtschaft ist neu und beim Klimabereich hat sich die letzten Jahre so viel getan. Deswegen ist das Lernen voneinander so extrem wichtig, weil es ein Feld ist, wo jeder lernt. Und auch wenn ich wirklich schon lange in dem Bereich bin und würde man nie behaupten, dass wir alles wissen, das kann niemand, sondern das ist nur das Lernen durch die Praxis und da kann man auch nicht in der Theorie fachsimpeln, sondern da muss man eigentlich in die Praxis der einzelnen Organisationen hineinschauen, um dann wirklich zu verstehen, was es bedeutet. Und da ist so ein Netzwerk extrem wertvoll, gerade über die Branchen hinweg, über verschiedene Sektoren und Stakeholder hinweg. Und wir sind sehr, sehr dankbar für die tollen Angebote auch, die es in dem Zusammenhang bei euch gibt.
Das freut mich natürlich sehr zu hören, wenn wir da positive Wirkung entfalten können. Jetzt noch mal zum Abschluss ein bisschen, um rauszublicken, weil wir schon viel geredet haben, was jetzt eben auch da ist an Datenmengen oder was sind Herausforderungen auch irgendwie Unternehmen zu kämpfen haben. Was brauchen denn jetzt deiner Meinung nach die Unternehmen am dringendsten, um jetzt irgendwie gut irgendwie so im ESG wirksam umzusetzen? Und was würdest du für einen Rat geben an Unternehmen, die vielleicht jetzt am Anfang vom Prozess stehen und jetzt eben ja gerade damit anfangen oder halt mittendrin stecken und vielleicht eben die Arbeit zu erleichtern?
Ja, ich glaube, was die Unternehmen wirklich brauchen, ist, dass sie es schaffen, dass das strategische Verständnis im Unternehmen von Nachhaltigkeit und zwar von den Aspekten der Nachhaltigkeit, die mit dem eigenen Geschäftsmodell wirklich was zu tun haben, von denen gut herausarbeiten. Weil eben, wie gesagt, die Geschäftsführung braucht einfach ein klares Verständnis auch davon, wohin geht die Reise, die uns in unserer finanziellen Entwicklung, in unserer wirtschaftlichen Beständigkeit einfach auch vorantreibt. Und da muss ich wissen, was sind da die Anforderungen. Und oft kommt der Druck heutzutage auch gar nicht mehr nur aus der Regulatorik, sondern von Kunden. Wir haben schon besprochen, ja, also Kundenfragebögen haben wir so stark Kundenanforderungen in der Lieferkette, aber auch der Finanzmarkt wird immer mehr, ja, und auch die Treiber von anderen Stakeholdern, sei das Mitarbeiterinnen oder potenzielle und so weiter. Also das zu verstehen und dann zu sagen, hier legen wir unseren Fokus und den können wir auch rechnen. Und da es kann am Anfang etwas kosten, aber es wird auch etwas bringen. Das heißt, je besser die Daten sind, desto besser kann ich auch analysieren, welche Schritte notwendig sind, um das auch im Endeffekt finanziell umsetzbar zu machen und einen Vorteil fürs Unternehmen rauszubringen. Das heißt, einerseits dieses strategische Verständnis auch bei der Geschäftsführung sicherzustellen, weil ohne Verständnis von oben werden keine Budgets freigemacht und werden auch die wirklich wichtigen Dinge nicht angegangen. Mhm. Weil oft sind die Dinge, um die es geht, dann doch welche, wo es wirklich ins Eingemachte geht, ja, wo man Produkte verändert. Ich habe das Thema angesprochen mit Rezyklat in den Komponenten, neue Energieformen bei der Produktion und so weiter. Das sind alles Investitionen und auch wirklich Kerngeschäftsaspekte, die sich rechnen über die Zeit, aber da muss man sie verstehen und wirklich durchexerzieren. Ja. Und an die muss ich rankommen und gleichzeitig muss ich auch Quick Wins erzeugen, dass man immer wieder auch positive umgesetzte Maßnahmen kommunizieren kann, auch in der eigenen Belegschaft, dass man sieht, okay, das ist was Greifbares. Mhm. Und diese Zeit, wo man so viel Papier produziert hat, auch für die Schublade vielleicht, dass man die ein bisschen nach hinten stellt und sagt, wir fokussieren uns jetzt eher wirklich auf die Umsetzung, aufs Greifbare und auf das, was wirtschaftlich Sinn macht.
Genau, das macht am meisten Sinn. Das ist schön zusammengefasst, glaube ich. Und das ist ein gutes Schlusswort auch für diese heutige Folge. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Julia, für das sehr interessante Gespräch, für die interessanten Einblicke. Ich glaube, es ist auch für viele Unternehmen sehr wichtig und relevant auch im aktuellen Unternehmensalltag mit solchen Daten sich zu beschäftigen. Das wird ja nicht verschwinden. Wenn sich jetzt Unternehmen mehr informieren wollen über eure Software oder über eure Leistungen, wo ihr das unterstützen könnt, wo geht das, wo müssen sie sich hinwenden am besten?
Ja, also ganz klassisch kann man natürlich auf unsere Webseiten gehen. Die kann ich vielleicht dann auch verlinken in irgendeiner Form, dass man die findet, genau auf netzero.eu oder auf sasforum.at. Findet man natürlich unsere Leistungen. Wir sind recht aktiv, auch auf LinkedIn zum Beispiel, wo man auch immer wieder sieht, womit wir uns gerade beschäftigen. Wir haben Veranstaltungen, viele Webinare, Fachwebinare. Freuen wir uns auch sehr, dass wir da unser Wissen teilen können, aber auch mit anderen in den Austausch gehen, so wie ihr das auch macht. Ja, das sehen wir auch als einen ganz großen Benefit für alle. Eine große Veranstaltung zu KI. Auch jetzt im Juni mit euch gemeinsam geplant, am 16. Juni, laden wir auch alle herzlich dazu ein.
Ja, KI bitte, und alle kommen.
Bitte kommen, KI und ESG, was kann die KI wirklich im Nachhaltigkeitskontext und wo stößt sie in ihre Grenzen? Also es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt und in Austausch zu kommen.
Wunderbar, das ist ein gutes Angebot und ich glaube, das werden auch viele hoffentlich annehmen und da sich weiterbilden. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was viele noch beschäftigen wird. Und von dem her vielen Dank für die wertvollen Einblicke und das tolle Gespräch mit dir heute.
Vielen Dank, Max.
Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch wieder fürs Zuhören. Das war's wieder mit einer neuen Folge von Sustainable Impact. Wenn ihr mehr über Respect wissen wollt, dann schaut doch gerne auf unsere Webseite www.respect.at. Dort findet ihr alles über unsere Angebote, Formate, Events, eben auch das Gemeinsame, was wir so haben werden im Juni und natürlich auch, wie ihr Mitglied werden könnt bei uns. Wir würden uns sehr freuen, auch euch irgendwann in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt nachhaltig. Respect.